So, es geht weiter. Also, das Heilmittel für die Probleme wird jetzt der sogenannte Reorder-Buffer sein, den Sie hier schon mal schematisch dargestellt sehen. Also die Idee ist, dass wir praktisch Informationen über ja, sowas wie Abhängigkeiten, dass wir die mit uns rumschleppen, während die Anweisungen durch die Pipeline durchgehen. Und das sieht folgendermaßen aus, dass es so einen Puffer gibt, der als First-In-First-Out-Liste organisiert ist. Also von unten kommen neue Anweisungen da rein und oben gehen sie dann wieder raus. Ja, und wir nutzen diesen Puffer, um immer, wenn wir eine Anweisung bearbeiten, nachzugucken, ob es in dem Puffer irgendwelche Hinweise gibt, dass wir aufpassen müssen mit den Werten. Und das sieht folgendermaßen aus. Ja, wir verwenden das in folgendem Schema. Also der erste Schritt ist, wenn praktisch eine Anweisung jetzt gestartet werden soll, dass wir eine Ausführungseinheit suchen, die frei ist. Weil wir haben ja jetzt so einen ganzen Block von Ausführungseinheiten. Und wenn wir eine gefunden haben, dann stecken wir das Ding da rein und legen außerdem in diesem Reorder-Buffer einen neuen Eintrag an. Also der wird von unten in diesen Puffer reingeschrieben. Und das ist jetzt praktisch erstmal die Information, dass ein neuer Befehl in das System gebracht wurde. Also die Dinge, die in dem Reorder-Buffer sind, die sind automatisch in richtiger Reihenfolge, in der ja, sequentiellen Reihenfolge, so wie das Programm eigentlich abgearbeitet werden sollte, wenn es auf einer rein sequentiellen Pipeline-freien Maschine laufen würde. Danach versuchen wir auch die Operanden zur Verfügung zu stellen. Und da kann es eben jetzt sein, dass es erste Schwierigkeiten gibt. Und deswegen gehen wir hin und für jeden Operanden, den wir also zur Verfügung stellen wollen, gehen wir einmal von unten nach oben durch diesen Reorder-Buffer durch und gucken, ob wir da irgendwelche Informationen finden. Es könnte sein, dass im Reorder-Buffer steht, alles ist in Ordnung. Ja, dann wäre es so, dass wir direkt Zugriff auf ein Register nehmen können. Ja, was würde das bedeuten? Das heißt, dass kein Befehl, der noch irgendwie in dem System drin ist, dieses Register schreiben will. Ja, also es geht darum, dass wir hier Read-After-Write-Konflikte verhindern wollen. Und ein Read-After-Write-Konflikt kann ja nur auftreten, wenn in der Pipeline schon etwas weiter fortgeschritten eine Anweisung ist, die schreibt. Ja, die das Register schreibt und wir selber wollen es lesen. Und wenn wir also in diesem Buffer überhaupt keinen Eintrag finden, der dieses Register schreiben will, dann heißt das, es kann keine Schwierigkeiten geben, also hole ich mir einfach den Wert aus dem Register raus. Der muss der richtige Wert sein. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist, dass das Ergebnis schon von einem Befehl berechnet wurde und noch nicht in das Register geschrieben wurde. Ja, weil der Befehl, der das Register geschrieben hat, selber noch in der Pipeline ist und damit auch in diesem Reorder-Buffer. Und dann finde ich aber im Reorder-Buffer den Hinweis, dass das Ergebnis schon da ist und nur noch nicht ins Register geschrieben wurde, weil der Befehl eben noch nicht in seiner Write-Back-Phase gewesen ist. Ja, und damit habe ich praktisch automatisch eine Implementierung von diesem Forwarding, denn das ist nichts anderes, als dass ich eben diese Abkürzung nehme und mir jetzt aus dem Reorder-Buffer einfach den korrekten Wert hole. Also das wäre die zweite Variante, die ist auch gut, weil die auch dazu führt, dass es sofort weitergeht. Und die dritte Variante ist die, die dann zu einer ja, kleinen Unterbrechung und Verzögerung führt, denn es kann auch sein, dass ich beim Blick in den Reorder-Buffer feststelle, dass eben der Befehl, der das verändern will, den Wert, dass der noch gar nicht seine Rechnung durchgeführt hat. Also das ist meinetwegen Addierbefehl und der war noch nicht in seiner Execute-Phase. Ja? Und dann ist natürlich völlig unklar, was das Ergebnis sein könnte. Und dann kann ich nur an der Stelle sagen, ich kann nicht weiterrechnen. Denn ich kann nicht alle Operanden bereitstellen, weil wenigstens einer von denen einfach nicht da ist. Darf ich Sie auch bitten? Ja? Also so oder so ist das Ergebnis entweder, dass ich jetzt alle Werte habe, die ich brauche, also alle Operanden stehen zur Verfügung, dann kann ich einfach weitermachen, hier im Schritt 3 Befehl ausführen. Und ich muss natürlich selber, also der Befehl, der gerade ausgeführt wird, selber muss natürlich auch wieder das, was er verändert, was er berechnet, auch wieder im Reorder-Buffer vermerken, damit nachfolgende Instruktionen da auch wieder nachgucken können. Ja? Und ganz am Schluss gibt es dann noch eine Commit-Phase. Und da wird dann wieder in der richtigen Reihenfolge, werden praktisch alle Werte, die berechnet wurden, in die Register geschrieben. Und an der Stelle wird dann eben auch nochmal darauf geachtet, dass das einfach in der korrekten Reihenfolge passiert. Ja? Das ganze Prinzip wird am deutlichsten, wenn man sich einfach mal anschaut, wie so eine Berechnung abläuft, so eine Bearbeitung im Reorder-Buffer. Und wir werden dafür so eine Darstellung haben, die immer diese Tabellenform hat. Na, jetzt ist leider vom Beamer her rechts das abgeschnitten, das ist natürlich toll. Also ganz rechts ist einfach nur, das sieht aber jetzt mehrfach noch. Na gut, ich sage Ihnen dann gleich, was da steht. Ja, also grundsätzlich diese Tabelle in der Form, wir haben links immer den Befehl stehen, der im Reorder-Buffer drin ist. Dazu steht immer in der Spalte Unit ein Hinweis, auf welcher Ausarbeitungseinheit oder Ausführungseinheit das Ganze eigentlich läuft. Ja, damit wir wissen, das Ding ist eben eine Floating Point Operation und wenn wir mehrere von diesen Units haben, also von gleichartigen Units, dass wir auch wissen, auf welcher von denen es ist. Ja, also hier in dem Beispiel nehmen wir zum Beispiel an, dass wir zwei Integer Units haben und die sind dann Int 1 und Int 2 irgendwie bezeichnet. Und dann gibt es in der Statusspalte Informationen über den Zustand. Und das sind so Piktogramme wie auf dem CD-Player oder sowas. Ja, das heißt, Sie haben dieses Play-Dreieck, das bedeutet, das Ding wird gerade ausgeführt. Dann haben Sie dieses Pause-Symbol für Befehl ist angehalten. Und dann gibt es noch so ein Häkchen, das gibt es nicht auf dem CD-Player, das Ding ist fertig. Ja, wir werden diese Darstellung später noch erweitern. Es wird auch noch so eine Art Stoppsymbol irgendwann geben und noch so ein X für etwas fliegt komplett raus. Aber im Moment braucht man nur diese drei Zustände. Und dann wird es interessant, bei den Operanden in den Spalten QY und QZ, da steht jetzt praktisch die Information, welche Register hier verwendet werden. Ja, also Sie sehen da in der ersten Zeile ist da zum Beispiel Register 4 und Register 3 angegeben und das bedeutet, wenn das in der Form da steht, dass in diesen Registern wirklich die beiden Argumente stehen. Ja, also der Befehl, und da wäre es jetzt gut gewesen, wenn der Beamer das nicht rechts abschneiden würde, weil da hätten Sie nämlich dann sehen können, dass XK ein Alias für Register 3 ist und YK ein Alias für Register 4. Ja, und Q ist ein Alias für Register 2. Also bei mir auf dem Notebook kann ich sehen. Und das heißt, der erste Befehl, der multipliziert praktisch Register 3 und 4. Und da die Dinger jetzt in diesen Spalten QY und QZ drinstehen, bedeutet das, es ist dem Befehl erlaubt, direkt auf die Register zuzugreifen. Ja, die Pipeline hat hier irgendwie erst angefangen. Es gibt also keine Befehle darüber, die diese Register noch schreiben könnten. Und deswegen haben wir den Idealzustand, dass man eben direkt auf die Register zugreifen darf. Ja, deswegen sind auch die Spalten VY und VZ, die daneben stehen, die sind leer. Die würden uns nämlich ansonsten einen Hinweis geben, von welcher Anweisung das Ganze noch abhängt. Und das kann man sehen in der nächsten Zeile. Da ist nochmal so ein Befehl, der ist jetzt im Pausezustand und es liegt daran, dass er nicht alle seine Argumente hat. Ja, also in der Spalte QY hat er einen Strich und das heißt, das Ding liegt noch nicht vor. Und es liegt daran, das sieht man dann in der Spalte VY, dass er darauf wartet, dass der Befehl fmul, der eins drüber steht, dass der praktisch zu Ende rechnet. Ja. Also, dass da jetzt nur fmul drin steht, ist einfach eine Kurzschreibweise, weil es in dieser Darstellung nur die zwei Befehle gibt und einer von denen ist halt ein fmul und der andere ein fadd. Ja, wenn Sie mehrere fmuls da drin hätten, dann müssten Sie das ausführlicher machen oder irgendwie eine Zeilennummer oder sowas angeben, damit klar ist, was da passiert. Ja. Und Ja, das heißt also, an der Stelle können wir nicht rechnen, weil nur eins von den Argumenten da ist. Und ganz am Ende gibt es jetzt noch eine Ergebnisspalte. Und im Moment steht da drin, welches Register der Befehl am Ende verändern wird, wenn er fertig ist. Ja, das ist in beiden Fällen das Register 4, weil beide Befehle schreiben irgendwas nach YK. Und da steht jetzt dahinter ungültig, aber irgendwann wird da nur noch Register 4 stehen. Und in dem Moment, wo das passiert ist, bedeutet das dann, jetzt ist das Ergebnis schon da. Der Befehl ist zwar noch nicht durch seine Write-Back-Phase gegangen, der ist noch in der Pipeline drin, weil er muss vielleicht noch durch die Speicherphase durch oder sowas. Ja, aber der Wert ist schon berechnet. Und das heißt dann, dann fällt dieses ungültig weg, wenn das passiert. Und dann kann man diese Querverweise aus diesen V-Spalten heraus kann man praktisch auflösen. Ja. Und das schauen wir uns jetzt wirklich für ein paar Beispielschritte an, damit man einfach sieht, dass, dass das Ganze funktioniert. Ja. Die Y und Z stehen für das zweite und dritte Argument. Wir haben ja bei den MX-Befehlen immer dieses Kommando XYZ. Okay, also hier ist wieder ein Auszug aus dem Mandelbrot-Programm. Und wir gucken uns nur die untersten vier Befehle an, also von Zeile 37 bis 41. Und da hat es jetzt auch mal geklappt, dass man sehen kann, diese Aliase, ja, welche Register damit gemeint sind. Das taucht jetzt auf jeder Seite wieder auf. Also Sie müssen sich das jetzt nicht einprägen, sondern wir schauen uns das Ganze jetzt an, wie das laufen wird. Zunächst mal für diesen kleinen Codeblock den Abhängigkeitsgraph. Und wenn Sie den anschauen, dann sehen Sie, es gibt also Abhängigkeiten. Das heißt, wenn das Ganze irgendwie sinnvoll arbeitet, dann wird da irgendwo was pausieren müssen. Ja, weil hier bestehen Abhängigkeiten und das heißt, wenn ich einfach das runterrechne, ohne mir Gedanken zu machen, dann könnte es sein, dass ich da eben Fehler einbaue. Ja, weil ich einfach mit irgendwas rechne, was noch gar nicht fertig ist. Wir nehmen jetzt an, dass die konkrete Plattform, mit der wir das machen, also es ist ja eine MX-Geschichte hier, aber die kann ja mal so und mal so aussehen, dass wir eine Floating-Point-Unit haben, die alles bis auf die Floating-Point-Multiplikation berechnen kann. Dann haben wir zwei Integer-Einheiten, die alle Integer-Berechnungen außer Integer-Multiplikationen machen und die machen auch noch Speicherzugriffe und so Gedöns. Das taucht aber nicht auf in dem Programm an der Stelle. Und dann haben wir noch eine spezielle Multiplikationseinheit, die sowohl Floating Point als auch Integer-Multiplikation durchführen kann. Und außerdem gehen wir davon aus, dass die FPU und diese Multiplikationseinheit, dass die jeweils vier Takte brauchen, um eine Berechnung durchzuführen. Und die Integer-Units, die brauchen jeweils einen Takt. Ja? Weitere Annahme ist, dass wir in unserem Reorder-Buffer Platz für genau vier Einträge haben. Und dass wir in jedem Takt maximal zwei Befehle neu in das System reingeben können und auch maximal zwei rausnehmen können. Ja, also die Werte müssen natürlich gleich sein, sonst wäre das Ganze nicht balanciert irgendwie. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es geht also los damit, dass wir die ersten beiden Befehle in das System reingeben. Das war so ein fmul und ein fadd. Und der erste Befehl hat jetzt natürlich keinerlei Abhängigkeiten. Das ist das Bild, was Sie eben schon gesehen haben. Also ganz oben das Ding, das war das, was Sie eben schon als Ausschnitt bei dieser Beschreibung der Elemente von so einer Tabelle gesehen haben. Ja, wenn eine Pipeline komplett neu beginnt, dann habe ich natürlich nichts, was irgendwie schon was berechnet haben könnte. Also das heißt, der darf sich einfach die Argumente direkt aus den Registern rausholen und läuft deswegen. Ja, und der zweite Befehl, da wird eben auch versucht zu gucken, okay, was ist das? Und da stellt man jetzt fest, ja gut, das zweite Argument, dieses Q, das ist auch wieder so ein Register, was noch nicht benutzt wurde, das ist direkt verfügbar. Aber das erste Argument eben nicht, denn das ist das Ergebnis, was aus dem fmul rauskommt. Ja? Und deswegen wird es da jetzt vermerkt, dass man das eben nicht verwenden kann. Beide Befehle werden, wenn sie irgendwann mal fertig sind, ihre Ergebnisse in das Register 4 reinschreiben. Und die Werte da drin sind im Moment eben ungültig, weil beide Befehle noch nicht irgendwas berechnet haben. Ja? Das ist zum Zeitpunkt T0, also wo es praktisch begonnen hat. So, dann kommt jetzt der nächste Takt. Es wird jetzt wieder versucht, zwei Anweisungen neu in das System reinzugeben. Ja, die Anweisungen wären gewesen, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ein Z und ein F-Mull. Ja, jetzt haben wir aber gesagt, von diesen Multiplikationseinheiten gibt es genau eine. Und die eine, die wir haben, die ist belegt von dem ersten Befehl. Also kann der zweite Multiplikationsbefehl, der insgesamt der vierte Befehl ist, der kann nicht starten, ja, weil es einfach keine weitere Multiplikationseinheit gibt. Wenn wir noch eine hätten, dann hätten wir an der Stelle auch einen zweiten Befehl praktisch in das System reingeben können. Aber so geht es nicht. Deswegen startet hier nur der Set-Befehl und der vierte Slot praktisch in unserem Reorder-Buffer bleibt leer, genauso wie auch in der Pipeline kein vierter Befehl reinkommt. Ja, und das ist ein Set-Befehl, der einfach nur in ein Register einen Wert reinschreibt. Und das ist natürlich, das ist etwas, was die Integer-Unit macht. Und das ist nicht abhängig von irgendwas Vorherigem. Und deswegen kann das direkt loslegen. Und das hat ein Argument. Das ist dieses Temp 1. Das wird wieder aufgelöst zu Register 10. Und das ist auch direkt verfügbar, weil das nicht vorher irgendwie verändert wurde. Ja, hier steht jetzt in der QZ-Spalte so ein X, um zu sagen, es gibt kein zweites Argument. Ja, das ist einer der wenigen Befehle bei MX, wo es nicht drei Argumente insgesamt, sondern nur zwei gibt. Und entsprechend hier die Spalten, die V-Spalten sind auch leer, weil kein Verweis auf irgendwas da ist. Und der ist an der Stelle noch nicht fertig und deswegen ist hier das Ergebnis Register 3 ist auch noch ungültig, weil der hat gerade erst begonnen. Ja, der kann nicht im selben Takt beginnen und fertig sein. Aber eins weiter, zum Zeitpunkt T2 ist er dann fertig. Das sieht man auch, der hat jetzt hier unten gewechselt in den Zustand fertig. Hier hat sich nichts mehr verändert, aber hier hinten steht jetzt Register 3 als endgültiger Wert. Ja?
Aber der ist jetzt ja schon zurückgeschrieben. Das würde doch bedeuten, wenn ich jetzt in der Multiplikation irgendwie einen Interrupt bekomme, durch einen Rechnungsfehler oder sonstiges, würde ich dann, wenn ich den Interrupt behandle, doch einen falschen Wert finden oder einen anderen Wert.
Ja, der hat aber nicht zurückgeschrieben. Der hat nur in den Reorder-Buffer reingeschrieben, dass er seinen Wert fertig berechnet hat. Das ist eben das, was ich vorhin meinte. Erst wenn die Dinger aus dem Reorder-Buffer rausgeben, folgt die Write-Back-Phase. Ja? Und dieses Zwischenspeichern der Werte hier in dem Reorder-Buffer, das machen wir praktisch, damit andere Befehle, die auch noch, die dahinter noch ausgeführt werden, dass die das Ergebnis schon vorher verwenden können. So ähnlich wie bei diesem einfachen Forwarding, wo wir auch ein Zwischenergebnis schon an die Recheneinheit, an die ALU zurückgegeben haben, damit ein Kommando das schon verwenden kann und nicht auf die Write-Back-Phase warten muss. Ja? Also die Write-Back-Phase findet nie innerhalb vom Reorder-Buffer statt. Erst wenn das Ding aus dem Reorder-Buffer rausfliegt, ganz oben angekommen ist, dann macht es erst seinen Write-Back. Das ist eine zusätzliche Speichermöglichkeit. An dieser Stelle wird nicht Register 3 verändert, sondern es wird nur im Reorder-Buffer die Informationen gespeichert. Ich habe einen neuen Wert für Register 3 berechnet. Ja. Es steht auch, an der Stelle steht nicht der Wert, der irgendwann in Register 3 drin ist, sondern da steht Register 3. Ja, also wenn ich da reingucke, dann kann ich sehen, es ist das Register 3, was hier berechnet wird. Das sehe ich natürlich auch, indem ich mir den Befehl angucke. Aber vom Prinzip, es geht nicht darum, an der Stelle jetzt den Wert zu haben, der liegt natürlich auch vor, sondern es geht darum zu wissen, was ist das überhaupt, was da berechnet wird. Ja, und welchen Zustand hat das? In dem Fall gibt es hier nicht mehr das ungültig, das heißt, das ist schon ein korrektes Ergebnis. Wenn also die übrigen Berechnungen vernünftig weiterlaufen, dann passt das. Okay, da sind wir praktisch durch die ersten drei Schritte durch. Hier oben hat sich nichts verändert, die rechnen halt weiter, ja, weil das beides Float-Befehle sind, beziehungsweise der eine rechnet weiter, der braucht ja vier Schritte, um seine Execute-Phase auszuführen. Ja, und der andere wartet in der Zwischenzeit, weil er zum einen auf das Ergebnis wartet und zum anderen der könnte ansonsten rechnen. Ja, deswegen ist es so gemacht, der fmul benutzt ja diese spezielle Multiplikationseinheit und der fadd würde die allgemeine Float-Einheit benutzen. Also die haben kein prinzipielles Problem, dass die sich von den Ressourcen in die Quere kommen, sondern es liegt nur an der Datenabhängigkeit. Ja, dann gucken wir auf der nächsten Seite kurz, wie jetzt der Zustand ist. Und Sie sehen praktisch hier, das sind die Befehle, die in der Pipeline drinstecken zu dem Zeitpunkt. Wir haben hier die Bearbeitungseinheiten, ja. Und hier sieht man die Integer-Einheit, die ist leer, weil wir keinen Integer-Befehl da im Moment drin haben. Der Set-Befehl, der auf der Integer-Einheit gelaufen ist, der ist zu dem Zeitpunkt schon fertig. Also der ist wieder raus. In dem Moment, wo der mit den Berechnungen fertig ist, verlässt er diese Bearbeitungseinheit. Und in der Multiplikationseinheit, da sitzt eben unser fmul drin und arbeitet noch. Und in der allgemeinen Floating Point Unit, da sitzt der Addierbefehl und tut nichts, weil er noch nicht alle Operanden hat. Ja, weil wenn Sie sich erinnern, die Reihenfolge war erst diese Issue-Phase, ja, also den Befehl praktisch auf seine richtige Bearbeitungseinheit setzen und dann erst die Operanden holen. Und das heißt, in dem Moment, wo der schon mal per Issue irgendeiner Komponente zugeteilt wurde, wenn er dann nicht die Operanden hat, dann blockiert er das Ding trotzdem und macht da nicht weiter. Und hier sehen wir die Informationen im Reorder-Buffer. Da steht der Set noch drin, weil er zwar schon fertig gerechnet hat, aber noch nicht seine Write-Back-Phase hatte. Das heißt, der ist noch im System drin, darum steht er auch noch im Reorder-Buffer drin. Wenn ich nochmal zurückgehe, dann sehen Sie, hier unten habe ich angegeben, das passiert, das sieht gleich aus im Takt 2 und im Takt 3. Ja, weil einen Takt weiter hat sich nichts geändert an der Situation. Der erste Befehl rechnet immer noch und bei den anderen, ja, der dritte ist ja schon fertig, der kann nicht fertiger werden und der zweite muss weiter warten. Dann tut sich aber was. Im nächsten Takt ist jetzt der Multiplikationsbefehl, also der erste ist jetzt endlich fertig. Der hat jetzt seine Multiplikationseinheit auch verlassen, das sehen Sie hier mit dem Minuszeichen, also der ist da raus. Status ist fertig und das Ergebnis steht jetzt fest. Also er hat jetzt praktisch seine Arbeit getan, also er hat eben Register 4 den neuen Wert dafür ausgerechnet. Ja, nochmal, das heißt nicht, dass das Register schon aktualisiert wäre in dem Moment, sondern es heißt nur, dass innerhalb vom Reorder-Buffer klar ist, wie der Wert aussehen wird. Und der Additionsbefehl kann jetzt endlich starten. Ja, und zwar kann er deswegen starten, weil er eben über dieses interne Forwarding in diesem Reorder-Buffer sich den Wert von Register 4 holt. Das ist hier mit so einem Sternchen gekennzeichnet. Das heißt eben, der holt sich nicht wirklich das Register 4. Das Register ist noch nicht aktualisiert, weil der Multiplikationsbefehl noch nicht durch seine Write-Back-Phase gegangen ist, sondern der holt sich das von hier, aus der Information, die im Reorder-Buffer sitzt. Ja, und gut, an der Stelle steht dann eben auch nur nochmal, das Ergebnis von dem Additionsbefehl ist noch ungültig, ja, weil der hat ja gerade erst angefangen und wird jetzt die nächsten vier Takte sich damit beschäftigen, bis er dann da fertig ist. Der Set-Befehl hockt immer noch da, der muss halt irgendwie sich nach oben durcharbeiten, durch diesen Buffer durch. Und der vierte Befehl, der kann jetzt auch starten. Ja?
Wieso überlegt zu T4 der Set-Befehl immer noch die Einheit?
Ja. Ja. Der, Entschuldigung, an der Stelle bei T4, da der Setbefehl verändert hat das XK, was von dem Fmul gelesen wird. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen, wenn der praktisch an der Stelle, wo er, achso, die Frage ist, warum hier ein Minus ist, ne? Ja, er darf eigentlich, ja, okay. Ja. Also der Befehl darf natürlich prinzipiell nicht raus, weil wir da eine Möglichkeit des Überholens haben. Dieser Set-Befehl, weil der so kurz ist, der könnte so schnell sein, dass er praktisch den Multiplikationsbefehl irgendwie, das gelesene XK, kaputt macht. Warum wir jetzt da diese Schwankung haben, ich glaube, das muss ja auch ein Minus sein. Weil in der Phase davor ist es Minus und in der dahinter ist es Minus, dann wird es hier an der Stelle auch ein Minus sein müssen. Ich streiche mir das direkt bei mir mal durch. Okay. Ja, wie gesagt, also in der letzten Phase fängt halt der Multiplikation, oder in der vorletzten Phase fällt der Multiplikationsbefehl, der neue fängt an zu rechnen, ja, weil jetzt die Multiplikationseinheit wieder frei geworden ist, also kann der dann nachrücken. Und auch hier ist es so, der bekommt einen Wert, der noch nicht im Register steht, was er eigentlich lesen will. Der will eigentlich das Register 3 lesen, sondern er nimmt stattdessen sich das, was hier wieder im Reorder-Buffer steht. Ja, denn der Set-Befehl, der muss sich ja noch nach oben praktisch bis ans obere Ende vom Buffer arbeiten, bevor er da rauskommt und dann auch wirklich die Schreiboperation in das Register durchführen kann. Ja, aber an der Stelle kann er halt schon da reingucken und gut, das ist für beide Operanden hier, weil er zweimal denselben Wert haben will, ja, und damit kann er dann arbeiten. Und jetzt in dem letzten Schritt, den ich hier noch dargestellt habe, ich glaube, ich habe nur genau bis da das gemacht, da ist halt jetzt der Multiplikationsbefehl rausgeflogen, der erste von oben, und das heißt, dass er an der Stelle jetzt tatsächlich das Register schreibt. Also jetzt wird wirklich das Register 4 hier in dem Fall zurückgeschrieben. Ja? Ups. Okay, und so würde das jetzt weitergehen. Wir haben nur diese 4 Instruktionen gehabt, deswegen passiert da nicht viel mehr. Was ich Ihnen jetzt zusätzlich noch gegeben habe hier, ist eine Darstellung, wie wir das sonst aufgeschrieben hätten, wenn wir praktisch von Hand geguckt hätten, was passiert denn da. Das ist das hier unter klassisch. Das ist eben die Ausführung, wenn wir das so normal aufschreiben, mit dieser Vorgabe, dass eben 2 Befehle maximal gleichzeitig gestartet werden können. Ja, und dass wir noch diese klassische Fetch- und Decode-Phase da irgendwie drin hätten. Dann würden wir nämlich erst hier zum Beispiel bei dem 4. Befehl erst nach dem Decode feststellen, dass der auf diese Multiplikationseinheit will, die nicht verfügbar ist, ja, und entsprechend erst hier hinten irgendwann da reinkommt. Und wenn Sie das mal verfolgen, ich habe hier die Nummerierung nicht bei 0 oder 1 am Anfang begonnen, sondern hier mittendrin. Und diese Zeiteinheiten 0 bis 7, die entsprechen genau denen, die wir jetzt auf diesen 7 einzelnen Tabellen gesehen haben. Ja, also die Schritte passen genau zusammen. Da passiert dasselbe, nur dass Sie hier halt von Hand überlegen müssen, wo bestehen Abhängigkeiten, welcher Befehl darf starten oder nicht starten. Und mit diesem Reorder-Buffer wird das ja, zu einem Algorithmus automatisiert, den Sie bearbeiten können, ohne dabei nachzudenken. Okay, und da unten drunter ist das Ganze nochmal für ein Programm, was minimal geändert wurde. Das habe ich Ihnen jetzt nur hier draufgepackt, weil ich das in der Übung auch heute verwenden möchte. Sie sehen im Wesentlichen der dritte und vierte Befehl, da habe ich überall das XK durch ein YK ersetzt und das führt dazu, dass es mehr Abhängigkeiten werden. Und eine der Aufgaben heute Nachmittag ist, dass Sie praktisch diese tabellarischen Auflistungen nochmal nachspielen mit diesem veränderten Programm. Das fängt dann natürlich genauso an, die ersten zwei, drei Schritte sind dieselben, ja, die brauchen es nicht nochmal hinschreiben, sondern erst in dem Moment, wo der Set praktisch dazukommt, ja, da weicht es dann ab und dann basteln Sie das einfach mal hin. Das ist ein bisschen stupide, diese Sachen runterzurechnen, aber solche stupiden Standardalgorithmen sind halt auch klassische Prüfungsaufgaben und deswegen möchte ich das auch in der Übung mal durchrechnen. Okay. Was jetzt da passiert, wenn wir im Reorder-Buffer Werte zwischenspeichern, das kann man auch unter dem Gesichtspunkt der Registerumbenennung betrachten. Ja, weil ich hatte schon mal gesagt, wir hatten diese beiden Konfliktarten, wo man praktisch aus dem Problem wieder rauskommt, indem man einfach neue Register verwendet. Also dass man sagt, meine Zwischenberechnungen und so, die schreibe ich in irgendwelche anderen Register rein, die noch nicht benutzt sind und damit gehen ein paar von diesen After-Write-Problemen weg. Ja, und das kann man jetzt auch etwas formalisieren und sagen vom Prinzip, wir machen Register-Renaming. Ja, in diesem Reorder-Buffer brauchen wir ja für jedes Register irgendwie auch nochmal praktisch ein zweites Register, weil wir müssen diese Werte zwischenspeichern, die aber noch nicht endgültig in die Register geschrieben werden. Ja, das heißt, unsere ganze Latte von Registern, die es gibt, die haben wir im Prinzip ein zweites Mal. Ja, und die nennen wir Schattenregister oder eben auch Rename-Register. Sie können die sich denken als Register mit einem Häkchen dran oder sowas. Und wir unterscheiden die von den normalen Befehlssatzregistern, ja, die auch Architectural Registers oder Architekturregister genannt werden. Also es gibt die jetzt praktisch alle doppelt. Wir haben die normalen Register, mit denen wir sowieso arbeiten. Und innerhalb des Rename-Buffers gibt es sie alle noch einmal, damit wir diese Zwischenwerte da speichern können. Und tatsächlich könnte es sogar sein, dass sie mehr als zweimal auftauchen, weil es ja mehrere Befehle gibt, die dasselbe Register am Ende aktualisieren wollen. Und dann müssen wir auch mehrere solche Werte eventuell zwischenspeichern. Ja? Und damit das Ganze nicht zu viel Overhead erzeugt, ist es hilfreich, praktisch so eine große Menge an verfügbaren freien Registern zu haben und dann einfach aus dieser Tabelle da reinzuzeigen. Ja? Und das kann man in zwei Varianten machen. Es gibt einmal das Konzept der impliziten Umbenennung. Also was machen wir da? Da ist es wirklich genauso, wie ich es beschrieben habe. Wir haben diese zwei separaten Sätze von Registern. Und das Problem dabei ist, dass man jetzt nicht weiß, wenn wir also mehrfach praktisch Berechnungen desselben Registers haben, welcher davon jetzt der aktuellste ist. Ja, also welchen man wirklich verwenden will. Und das heißt, man muss einmal durch diesen kompletten Reorder-Buffer durchschauen, um das zu suchen. Also wie sieht das aus? Das sieht so aus. Ja, wir haben hier an der Stelle, wo praktisch die Register drinstehen im Reorder-Buffer, das ist ja immer das, was das zu berechnende Ergebnis sein soll. Ja, von hier haben wir jetzt irgendwelche Pointer, die in so eine Liste von Umbenennungsregistern zeigen. Und was jetzt eben passieren kann, ist sowas wie hier, es gibt hier einen Befehl, der das Register 1 aktualisieren wird und hier unten gibt es noch einen. Ja, und welchen will ich jetzt verwenden, wenn ich praktisch darauf aufbauen und weitere Berechnungen machen will? Also da muss man halt einmal komplett durch diese Liste durchgucken, weil in dieser Liste steht dann auch drin, welches Register gerade gültig ist. Hier kann man zum Beispiel sehen, dieses Register 1 hat hier ein Plus stehen. Das ist gültig, das entspricht also auch dem Wert, der im tatsächlichen Register 1 drin steht. Und hier haben wir ein anderes Register 1, das hat hier ein Minus drin und sagt praktisch, das ist nicht gültig. Ja, und das Gegenkonzept dazu, das ist die explizite Umbenennung. Und da machen wir es nicht so, dass wir praktisch eine Kopie von den ganzen Registern nochmal haben, sondern wir haben nur einen großen Pool von Registern, die frei verwendbar sind. Und über eine Tabelle machen wir jetzt die Zuordnung und sagen, wo die jeweils aktuellsten Registerwerte, die aus unseren Zwischenberechnungen kommen, wo die drin stehen. Ja, es gibt dann also keine Hin- und Herkopierereien, sondern es wird nur ein Pointer versetzt. Und das sieht im Bild folgendermaßen aus. Hier haben wir auch wieder die Einträge und das zeigt jetzt hier auch wieder in so eine Tabelle rein. Ja. Und es ist aber so, dass gleichzeitig auch der reguläre Befehlssatz auch nur in diese Tabelle rein zeigt. Und das heißt, wenn wir jetzt wieder so eine Situation haben, dass wir hier so ein Register 1 doppelt haben, ja, dann zeigen diese zwei Zeiger hier praktisch auf zwei Felder in der Tabelle und gleichzeitig wird aber auch eines der Register von hier oben auch da drauf zeigen. Ja, auf dasselbe, wenn das eins von den gültigen ist. Also das kann man hier gut sehen bei Register 0. Das zeigt hier auf dieses Ding, wo hier ein Plus ist. Und in dasselbe Feld gibt es auch einen Zeiger hier von Register 0 aus. Ja, das ist eben deswegen der Fall, weil beide da denselben Wert haben. Die entsprechen einander praktisch. Und das hatten wir vorhin bei diesem impliziten, hatten wir das nicht. Okay, und ich glaube, das werde ich Ihnen nochmal ausführlicher ausarbeiten, weil wie ich es Ihnen gerade so erzählt habe, habe ich das Gefühl, dass es nicht verständlich war. Und deswegen dieser ganze Block zum Register-Renaming, den erzähle ich Ihnen nächste Woche nochmal ausführlicher. Ja, und damit sind wir durch.